SWR 2 Tandem
mit Fabian Elsässer. Hallo. In dieser Sendung sprechen wir über Indien und über Trinkwasser. Und dazu hören wir unter anderem Blasmusik. Nicht die Sorte, die durchs Bierzelt tönt, wenn es irgendwann mal wieder Volksfeste gibt, sondern eine moderne Variante mit Pop-Einflüssen und Sprechgesang und mit Texten, die absolut nicht heimatverklärend sind, sondern gesellschaftliche Probleme ansprechen, trotzdem mit Humor. Die Band heißt Moop Mama, die Musiker kommen aus München, Hamburg und anderswo. Und der Rapper und Sänger der Band, der engagiert sich auch noch in anderen Projekten, politischen wie musikalischen. Willkommen bei SWR 2 Tandem, Keno Langbein.
Hallo, schön hier zu sein.
Zum Moop Mama kommen wir noch, auch zu ihrem gesellschaftlichen Engagement. Erstmal aber zu einer neuen Zusammenarbeit, die Faraway Friends. Was ist das für ein Projekt?
Genau, das Projekt Faraway Friends ist entstanden nach einer Projektreise mit der NGO Viva Con Agua durch Indien und ist ein musikalisches Projekt, bestehend aus mir, einem österreichischen Produzenten, David Radish, und einer indischen Singer-Songwriterin namens Ditti. Und wir haben ein ganzes Album zusammen gemacht, rund um das Thema Wasser.
Und wie die Faraway Friends klingen, hören wir jetzt mal. Hier ist der Song Spring.
I tell myself there's beauty in decay. When have we been so many on the streets for change? The sadness is other side of me. We'll make friends just apart again. Time winter dies, we spring to life. Even if summer don't stay and autumn leaves, when winter dies, we spring to life.
Spring von den Faraway Friends, dem neuen Musikprojekt von Keno Langbein. Keno Langbein, worum geht's in dem Song?
Spring ist sozusagen unser positiver, revolutionärer Song auf der Platte. Während wir die Platte gemacht haben, haben wir sehr viel darüber diskutiert, wie Musik sozial engagiert sein kann und was für eine Message wir auch senden wollen. weil wir doch uns mit sehr vielen Themen beschäftigt haben, die auch nicht so einfach sind. Und also zu dem Song Spring, der Titel allein sagt eigentlich schon ziemlich viel darüber aus. Also Spring bedeutet im Englischen
Frühling.
Ja, Frühling, ja genau, aber auch die Quelle ist sozusagen aber auch eine Referenz an das Wasser und wird ja auch im Kontext von Revolutionen immer wieder, also auch im Deutschen ja, der arabische Frühling zum Beispiel oder so, verwendet. Und diese dreifache Bedeutung, die haben wir da ins Zentrum gerückt und wollten eigentlich einen Song machen, der anerkennt, dass viel im Argen ist auf der Welt, aber irgendwie eine Stimmung erzeugt, die eher davon spricht, dass man handelt und aktiv werden will.
Bevor wir über das Handeln und das Aktivwerden sprechen, bringt sie mir da noch eine Frage auf, weil ich natürlich gerade ziemlich neugierig zugehört habe. Ist ja nun mal auf einer Indienreise entstanden, das Projekt. Und wie viel Indien habe ich da gerade oder haben wir gerade gehört in diesem Song?
Also grundsätzlich auf jeden Fall einiges, weil viel von der Musik selbst aus Geräuschen besteht, die David auf der Reise schon aufgenommen hat. Also David ist unser Produzent und ist die ganze Zeit mit einem Field Recorder unterwegs gewesen und auch einem selbstgebauten Unterwassermikrofon und hat schon auf der Reise versucht, möglichst viel Umgebungsgeräusche und auch eben das Thema Wasser audiomäßig schon mal einzusammeln und aufzunehmen, hat daraus dann aus diesen Sounds auch viele Instrumente gebaut und so. Das heißt, in allen Songs auf der Platte sind eigentlich Geräusche enthalten, die das Wasser erzählt sich selbst als roter Faden sozusagen durch das Album, aber auch Menschen, die wir getroffen haben, Umgebungen, die wir gesehen haben, sind da irgendwie als Audiomaterial enthalten und ich denke, das spürt man auch, wenn man das Album hört. Das ist dann, ja, also wenn man sich die Zeit nimmt, auch die ganze Geschichte, das ganze Album anzuhören, dann ist es wie so eine Reise geworden.
Klang nach Alltag, ne? So im Hintergrund. Also die Menschenstimmen, Straßengewirr auch, ne?
Ja, genau. Es sind verschiedenste Situationen sind da gelandet. Also von zum Beispiel den Sachen, die zum Beispiel Wasseraktivistinnen skandieren, bis hin zu, ja, eben Alltagsgeräuschen. In manchen Songs sind Drums drin, die von einer Prozession kommen, die auf der Straße an uns am Hotel vorbeigezogen ist oder sowas. Und halt eben auch, wir haben ja sehr, sehr viele Orte besucht und ja, all die Geräusche, die wir dort gefunden haben, haben auch teilweise den Weg in die Musik gefunden.
Es soll also eine Reise für die Ohren sein, aber wie war denn Ihre tatsächliche Reiseroute in Indien?
Also unsere Reise durch Indien war eigentlich, also bezogen auf Indien, eine sehr kurze. Wir haben die Strecke zwischen Delhi und Varanasi bereist und haben aber da in einer sehr kurzen Zeit sehr, sehr dicht eben uns mit dem Thema Wasser auseinandergesetzt. Also Viva Con Agua ist ja eine Organisation, die sich weltweit für Trinkwasserprojekte einsetzt. Und die Reise war dazu gedacht, dass Viva Con Agua wieder Kontakt aufnimmt zu Projekten vor Ort sozusagen, weil sie dort länger nicht mehr waren. Und wir sind dann sozusagen geführt von zwei Expertinnen von der Welthungerhilfe Indien mit ganz, ganz vielen Zwischenstopps, teilweise mehreren pro Tag in ganz kleinen Orten, aber eben auch Großstädten wie Delhi gewesen, um uns da ein Bild zu machen über das Gesamtthema, über die Situation Wasserversorgung in Indien. Und Viva Con Agua arbeitet immer mit dem Ansatz, dass sie Kultur und diese soziale Engagement verbinden wollen sozusagen und über die Kultur, über Musik, auch über bildende Kunst da eine direkte Verbindung zwischen den Menschen und zwischen den Kulturen herstellen wollen und auch eine Augenhöhe, auf der dann auch politische Diskussionen wieder ganz anders ablaufen.
Das heißt, was war dann Ihr Job bei dieser Reise? Wahrscheinlich nicht die Hilfsprojekte von Viva Con Agua zu überprüfen.
Nee, genau nicht, sondern eher das musikalische Rahmenprogramm zu gestalten sozusagen. Also wir waren eine Gruppe von ungefähr 10 Leuten, da waren 3 Leute von Viva Con Agua selbst dabei, da war ein Fotograf dabei, ein Filmmensch war dabei und eben auch jemand, der sozusagen bildende Kunst macht, Murals gemalt hat und sowas. Und wir als Musiker, wir waren zu dritt, der Sousaphonist von meiner Band Moog Mama war dabei und eben David, der Produzent und Schlagzeuger ist, mit so einem ganz minimalistischen Setup sozusagen, einer Trommel, einem Sousaphon und einem Megafon. Und wir sind dann immer, wenn wir, also wir haben...
Sousaphon, das war diese Tuba zum Reinklettern, richtig?
Richtig, genau. Also es ist quasi das tiefste Blasinstrument, was bei uns die Funktion des Bass übernimmt im Prinzip. Genau, und in der Besetzung, in dieser ganz minimalistischen Besetzung, haben wir da in den unterschiedlichsten Situationen musiziert. Also das ging von einer politischen Veranstaltung in einem Uni-Hörsaal in Varanasi bis zu wirklich ganz irgendwo in der Wüste, in einem ganz kleinen Ort, wo wir aber immer eben auf Veranstaltungen, die sich zum Thema Wasser stattgefunden haben, irgendwie verbunden haben mit den Leuten. Und da haben ganz oft dann auch eben Musiker, lokale MusikerInnen gespielt und mit uns interagiert. Und dabei sind immer sehr interessante Situationen entstanden. Und ich habe gelernt, dass Musik da wirklich einen ganz großen Beitrag zur Verbindung einfach leisten kann, weil ich dachte, als ich nach Indien aufgebrochen bin, was werden die Leute wohl denken, wenn da jemand kommt und irgendwie auf Deutsch rappt? Die werden mir wahrscheinlich eher den Vogel zeigen, wenn ich da auf so einem indischen Dorf das mache, was ich hier selbstverständlich tue. Aber so war es gar nicht, sondern das Prinzip Worte und Rhythmus, was ja eigentlich einfach die Basis davon war, das braucht gar nicht übersetzt werden, sondern das ist irgendwie, ja, auch dort in der traditionellen Musik haben wir dann festgestellt, einfach ganz klar verankert, ja, also ganz viel traditionelle indische Musik basiert ja einfach ganz viel auf Rhythmus, die sind ja da auch viel ausgecheckter als wir, haben da noch viel mehr.
Das ist ganz schön kompliziert, ja.
Ganz komplex, also auch die traditionelle Musik, aber auch das Anliegen sozusagen über Poesie, Dinge zu vermitteln, Wissen zu vermitteln und wichtige Themen anzusprechen, die auch direkt aus der Umgebung kommen und aus dem alltäglichen Leben kommen, das ist auch Anteil dieser Musik und davon haben wir uns auch inspirieren lassen.
Da sind wir jetzt wieder beim Wasser, bei den Hilfsprojekten. Was für Hilfsprojekte sind das denn, die Sie da gesehen haben?
Also in Indien ist es so, dass Viva Con Agua selbst funktioniert mehr oder weniger nur als Sammelstelle, um hier in Deutschland Aufmerksamkeit zu schaffen, auch im Kontext von Musikkultur, auf Festivals sammeln die sehr viele Spenden und unterstützen damit Projekte. Also in Indien wird Viva Con Agua keinen eigenen Brunnen bauen oder sowas. Das sind ja oft so die Projekte, die man vielleicht mitkriegt oder so. In Indien ist das Thema Wasser natürlich ein ganz, ganz brisantes. Also Indien steht unter einem enormen Druck, was die Wasserversorgung angeht. Und viele von den indischen Großstädten laufen Gefahr, dass das Grundwasser einfach wegbricht in jetzt sozusagen aktuell. Deshalb gibt es in Indien ganz, ganz viele Bestrebungen zum Thema Wasser. Und es gibt auch ganz viele Organisationen und viele Initiativen, die auch sehr aus den Communities kommen, wo die Leute selbst sehr viel Verantwortung für ihre eigene Wasserversorgung übernehmen. Und wir haben viele Projekte gesehen, bei denen zum Beispiel traditionelle Wasserstrukturen wiederbelebt werden.
Was heißt das?
Das heißt zum Beispiel, dass, also ich versuche es mal anschaulich zu machen, also wir waren zum Beispiel in einem Dorf, in einer Gegend, die nur während des Monsuns, also 3 Monate im Jahr eigentlich Wasser bekommt. Und den Rest des Jahres kann diese Gegend entweder von Wasser leben, was gespeichert wurde, oder das Wasser ist weg. Das hat für die Leute dort ganz, ganz harte Konsequenzen. Nichts wächst, Leute müssen nomadisch werden, wenn kein Wasser da ist und so weiter. Und traditionelle Strukturen sind zum Beispiel Wasserspeicher. Das können ganz einfache Ponds sein, also mehr oder weniger gegrabene Teiche, die das Regenwasser aufsammeln und das Grundwasser damit auffüllen, was eine zumindest längere Wasserversorgung im Jahr möglich macht. Also das ist jetzt mal so das ganz Grundsätzliche, was aber dann eben für die Leute, die dort leben, unfassbar viele Konsequenzen hat, weil natürlich die Ernteerträge werden höher. Durch die Ernte hat man was zu verkaufen. Dadurch hat man eine Möglichkeit, sich ein Leben zu finanzieren, die Kinder nicht in die Stadt zu schicken zum Arbeiten, weil kein Wasser da ist, sondern zum Beispiel zur Schule. Und auch auf das Leben von im Speziellen Frauen hat das ganz krasse Auswirkungen, weil Frauen im traditionellen indischen dörflichen Raum sozusagen für die Wasserversorgung der Familie zuständig sind und ganz, ganz viel Zeit aufwenden müssen, zum Beispiel dann weite Strecken zu laufen, um überhaupt Wasser zu holen und so. Und ja, allein die Zeit, die das in Anspruch nimmt, bestimmt ein Leben natürlich.
Darüber sprechen wir gleich noch etwas weiter, über Ihre Eindrücke aus Indien und auch über dieses gemeinsame Projekt mit der indischen Musikerin Diti. Aber zuerst, finde ich, sollten wir davon nochmal einen Song hören, eben von den Faraway Friends, den Titel Keno's Window.
Gut 6 Stunden Zug. Vienna, Delhi, 6 Stunden 50 Flug. Was ist jetzt nebenan und was ist weit weg? Beides, beides, gleichzeitig. Kann weder die Gesichter noch die Schrift lesen. Ein paar Jugendliche starren mich an, versuch unbeholfen ein seitliches Nicken, weil ich nichts sagen kann. Ich hab ihr Empfang, schicke Bilder per WhatsApp, wir fahren durchs Land mit dem Bus. 4G-Netz, besser als bei mir zu Hause, doch es gibt keinen Wasseranschluss. Vergangenheit und Zukunft existieren nebeneinander. Ich dachte, ich weiß, was Fortschritt heißt, doch vieles sehe ich jetzt anders. Meine Schubladen greifen nicht, weiß nicht mal, wer Penner ist und wer Heiliger. Und bin ziemlich sicher, dass ich Menschen gesehen hab, die beides waren. Ja, ich war da, mitten in deinem Leben, doch ich bin und bleib ein Tourist. Du fragst, ob wir morgen wieder Fußball spielen? Ich weiß, ich fahr bald zurück. Ich hab meinen Fensterplatz und wir können auch nicht einfach tauschen. Schau in diesem Leben von dieser Seite der Scheibe aus nach draußen.
I see you got a window seat. So tell me what you're looking for. Do you call this place your home? Do you call this place your home? I see you got a window seat. So tell me what you're looking for. Do you call this place your home? Do you call this place your home? I see you got a window seat. Tell me what you're looking for. Do you call this place your own? Do you call this place your own?
So, und am Ende hören wir wieder das Wasserrauschen. Ein ganz wichtiges Element, nicht nur für das Land, in dem diese Musik entstanden ist oder in dem sie ihren Ursprung hat, nämlich in Indien, sondern auch so als akustisches Markenzeichen dieses Albums von den Faraway Friends, einem Musikprojekt des deutschen Rappers Keno Langbein, das er eben mit der indischen Sängerin Diti zusammen aufgenommen hat. Herr Langbein, eine Textzeile ist mir irgendwo so direkt ins Ohr gegangen. Wir schauen auf dieser Seite der Scheibe nach draußen. War das so Ihr Gefühl bei dieser Indienreise, dass Sie irgendwie nicht richtig rankommen ans Land oder dass das so immer was dazwischen bleibt?
Also mein Gefühl war auf jeden Fall, also dieses Thema hat mich im Verlaufe dieser Reise und auch danach, während wir das Album gemacht haben, sehr beschäftigt. Also welche Perspektive habe ich eigentlich hier? Keno's Window ist jetzt der Song, der sozusagen tatsächlich meine Perspektive auf der Reise und durchs Land so ein bisschen beschreibt. Aber uns war ganz wichtig, dass das Album als Ganzes nicht so ist. Also, dass das Album, was wir machen, nicht eine europäische Perspektive ist. Die Perspektive eines Besuchers, der nach Indien geht und da mal eben was anschaut und dann wieder zurückkommt und den Leuten daheim davon erzählt, sondern dass es ein Album ist, was Perspektiven beinhaltet. Also, dadurch, dass wir eben mit Diti diese Verbindung geschaffen haben, war das ja automatisch so, weil wir hatten da einfach ein Gegenüber. Wir haben über die indische und über die deutsche Perspektive, über die österreichische sehr, sehr viel diskutiert. Und uns war immer sehr wichtig, dass sich beide darin wiederfinden. Also dass es eben nicht so eine europazentrierte Geschichte ist, die über etwas erzählt.
Sondern, das wird mich jetzt mal interessieren. Sie sagen also Deutsche, Sie machen nochmal einen Unterschied zwischen deutscher und österreichischer, Ihr Produzent ist Österreicher, Perspektive und der indischen und dass Sie darüber diskutiert hätten. Was, also quasi wie Indien gesehen wird und wenn das so ist, was sind da diese drei Perspektiven auf Indien?
Naja, also ich glaube, das war eben gar nicht mal so das Ding. Also wir wollten nicht über Indien erzählen, sondern wir wollten Themen ansprechen, die für uns wichtig sind. Das sind ökologische Themen, das ist das Thema Wasserversorgung.
Dann bleiben wir mal bei der Wasserversorgung. Was ist da die deutsche, die österreichische und die indische Perspektive?
Na, ich würde sagen, die deutsche und die österreichische Perspektive, die überschneiden sich, ähneln sich oft sehr, weil wir kommen aus einer sehr, sehr privilegierten Welt, in der Wasser kein Problem darstellt im alltäglichen Leben. Also wir kennen Wasserknappheit nicht. Wir kennen nur, dass man den Wasserhahn aufdreht und dann plätschert es raus in Trinkwasserqualität. In Indien ist das ganz anders. Also ich glaube, da ist ein viel größeres Bewusstsein für das Gut. Also, aber die unterschiedlichen Perspektiven, die gehen bis in sehr tiefe Details. Also zum Beispiel, wir haben ja vorhin den Song Spring gehört. In Indien funktionieren die Jahreszeiten anders als bei uns. Also das ist zum Beispiel eine Diskussion, die wir hatten, während wir den Song gemacht haben, weil für uns ist klar, Frühling, Sommer, Herbst und Winter und auch der Ablauf dieses Kreislaufs ist uns klar. Wenn man aber aus Indien kommt, da gibt es andere Jahreszeiten, da gibt es den Monsun, da gibt es Zeiten, die nass sind und Zeiten, die trocken sind zum Beispiel. Da funktioniert einfach der Ablauf ganz anders und trotzdem hat alles dann immer Assoziationen und wir wollten, dass diese ja dann sich irgendwie ehrlich wiederfinden, dass das auch lesbar ist aus einer indischen Perspektive und nicht nur aus einer europäischen.
Das heißt, der Monsun, eben dieser starke Regen, der teilt im Grunde das Jahr. Also es ist ganz anders als bei uns. Das heißt, der Einfluss, also man kann sagen, das Erlebnis von Wasser als Naturgewalt ist in Indien viel stärker?
Darauf kann ich jetzt keine ganz hundertprozentige Antwort geben, weil dafür war ich zu kurz dort. Aber ich denke schon. Also ich denke vor allem, also was ich dort auch erlebt habe, ist, dass die Verbindung mit natürlichen Gegebenheiten stärker in der Kultur verankert ist. Also ein Bewusstsein dafür, dass Natur uns beinhaltet und dass wir Teil von Natur sind, ist in Indien stärker. Das haben wir zum Beispiel auf Veranstaltungen gemerkt, wenn wir über, ja eben zum Beispiel, der Viva Con Agua hat zum Beispiel immer diesen Slogan, Water is a human right. Und das ist für uns hier ganz selbstverständlich, dass man das so sagen kann. Also man kämpft dafür, Wasser als Menschenrecht zu begreifen und Menschen Trinkwasserzugänge möglich zu machen. Aber als wir das so irgendwann mal auf einer dieser Bühnen da vor Publikum dann gesagt haben, ist einer von so einer Wasserorganisation, der uns da auch sehr viel beigebracht hat und so, ist so dazwischen gegangen und hat gesagt, ja, but not only a human right. Also nicht nur ein Menschenrecht.
Sondern auch und für Tiere?
Genau, ja. Ein Recht der Tiere, ein Recht der Natur als Ganzes. So. Mhm. Und dieses Bewusstsein, das war erstmal so ein Moment, wo man sagt, hä, was meint er jetzt? Aber dann ist uns klar geworden, dass das eben auch kulturell ganz anders verankert ist. Also auch die Initiativen, die dort stattfinden zum Thema Wasser. Da gab es zum Beispiel, wir haben einige Wassermärsche begleitet. Jal Yatras heißen die. Und es sind sozusagen Demonstrationszüge, die Aufmerksamkeit schaffen wollen für Trinkwasserversorgung, aber auch, also die, wie man mit der Natur umgeht, ja, dass man also auch Water Preservation sozusagen, die Natur bewahren. Und diese Demonstrationen sind aber irgendwie eine ganz interessante Mischung aus politischem Demonstrationszug, aber auch haben auch eine religiöse Perspektive oder zumindest eine sehr stark kulturelle, dass man auch das Wasser als Lebensspender oder eventuell sogar als Gottheit wieder ehrt. Also das ist da eine ganz interessante Verbindung, wo die traditionell hergebrachten Sichtweisen auf die Natur mit dem modernen Aktivismus verbunden werden. Und das sind Sachen, von denen wir hier, glaube ich, auch sehr viel lernen können, weil wir halt immer nur diese durchorganisierte, sehr technisierte Perspektive kennen und in dem Sinne, zurück zur Frage, also da ist die Naturgewalt vielleicht dort manchmal direkter spürbar als hier, wo wir einfach auch sehr weit weg davon sind, weil wir auch sehr geschützt und privilegiert aufwachsen und leben.
Wie hat denn diese Reise Ihren Blick aufs Element Wasser verändert?
Also es hat für mich auf jeden Fall zu sehr viel Bewusstwerdung geführt, dass andere Lebensrealitäten sehr unterschiedlich sind. Hat mir extrem vor Augen geführt, wie privilegiert meine Perspektive ist. Also nicht nur, dass ich Wasser habe und so. Das ist ja irgendwie jedem so ein bisschen klar, dass es da Ungerechtigkeiten gibt. Aber es geht einfach so weit. Ja. Also ich habe mich da oft auf der Reise nicht so ganz wohl gefühlt, auch mit meiner eigenen Rolle, weil ich einfach begreifen musste, selbst meine Möglichkeit als Künstler in ein anderes Land zu fahren und da in so einer Helferrolle plötzlich aufzutreten, die dann sogar noch beklatscht und bejubelt wird, ist einfach Produkt eines Privilegs, was auf Ungerechtigkeit aufbaut. Also das hat mich extrem umgetrieben, dass wie weit diese Ungerechtigkeit geht und wie unterschiedlich die Lebensrealitäten sind der Menschen, denen wir dort begegnet sind. Also für viele Leute in so ganz dörflichen Gegenden war das was ganz Besonderes, dass da so eine NGO und so viele, also da waren dann auch oft Politiker dabei oder so offizielle Leute aus der Gegend. Sozusagen die Anwesenheit dieser Personen war schon ein Riesending für die Leute. Und die Menschen selbst haben aber ja im Gegensatz zu mir niemals solche Möglichkeiten. Also deren Radius, Bewegungsradius ist kleiner, deren Perspektiven auf die Zukunft sind kleiner. Das ist undenkbar für so jemanden, mal eben eine Reise nach Deutschland zu machen und sich dort mal anzuschauen, wie es da mit dem Wasser läuft.
Andererseits, ich ich möchte Sie jetzt nicht ärgern, aber Sie haben ja gerade diesen Widerspruch oder auch dieses leichte Unwohlsein schon angedeutet. Ne? Also nach dem Motto, man will auf für eine gute Sache sich engagieren oder man tut es auch, aber gleichzeitig ja, ist man im Grunde, man könnte es auch lassen für ein selber verändertes, vielleicht was fürs Gefühl, ne? Aber letzten Endes, es produziert auch CO2, wenn man dahin fliegt.
Das stimmt, ja. Aber das mit dem Lassen würde ich jetzt mal ganz stark in Frage stellen. Also ich habe schon auch gemerkt, dass es für mich einen sehr, sehr großen Wert hat, das, was ich mache. Also jetzt bin ich zum Beispiel Musiker und ich schreibe Texte und ich erreiche Leute. Ich werde manchmal ins Radio eingeladen und darf dann da meine Meinung kundtun über Fragen oder so. Diese Position, die ich innehabe in dieser Welt, auch zu nutzen und in den Kontext zu stellen, wo ich das Gefühl habe, ich schaffe da Aufmerksamkeit und ich teile dieses Privileg auch in irgendeiner Form. Das ist schon sehr, sehr wichtig, finde ich. Und ich finde auch, dass man durchaus auch was bewegt, weil natürlich, also die Reise nach Indien, die ist fragwürdig, die kann man sich vielleicht auch sparen. Umso froher bin ich, dass wir daraus was gemacht haben, was eben mehr war als eine persönliche Erfahrung, sondern wir haben ein Projekt geschaffen, was eine Verbindung ist zwischen Indien und hier, die intakt bleibt. Die wird immer noch aufrechterhalten, das läuft weiter.
Die Faraway Friends.
Ja, die Faraway Friends, die haben ein Eigenleben und die existieren auch weiter. Und auch die Verbindungen zu den Menschen, die wir dort getroffen haben, existieren weiter. Zum Beispiel in der Form, dass wir sie als Originalstimmen auch auf der Platte integriert haben. Und somit ist es eben mehr geworden als meine persönliche Erfahrung und mein persönlicher Gewinn, sondern wir schaffen damit auch eine Plattform und ja, hoffentlich auch Interesse bei Menschen, die Musik dann hören und sich mehr über diese Themen dann informieren. Ich glaube, ich bin von der Reise dann zurückgekommen mit einem ganz, ganz starken Bedürfnis, das, was ich habe und die Position, die ich innehabe, zu nutzen für etwas Positives, dass sich was Positives bewegt in der Welt. Und ich glaube, der Wunsch, der lässt mich so schnell nicht mehr los.
Wobei ja auch zuvor schon, glaube ich jedenfalls, da aus den Texten zu hören, immer wieder mal da war oder schon immer da war. Mal ein Beispiel von ihrer Hauptband Moop Mama, der Titel Zukunft.
Der beschloss nicht mehr zu leuchten. Wir hatten nicht sehr lange Zeit. Unsere Bedeutung war winzig. Maßlose Selbstüberschätzung. Das Übermorgen von vorgestern. Sogar unsere Science Fiction war vintage. In einer schlingernden Seifenkiste. Orientierungslos, die Bremsen kaputt. Gelacht über sehr dumme Witze. Doch das Universum lacht über uns. In der Zukunft gibt es goldene, rote und blaue Planeten. Bunte Kreaturen, die auf ihnen leben. Violette, graue, orangene Menschen. Aber keine Präsidenten. Teleporter und Zeitreisen. Zum Skifahren in die Eiszeit. Wir verbrennen das Geld in Kohlekraftwerken. Jeder ist hier gleich reich, denn die Sterne gehören allen. Es gibt keine Arbeit, aber immer was zu tun. Keine Religion, keine Pässe, jeder geht, wohin er will. Wann kommst du? Wir leben in der Zukunft, Lichtjahre hinter der Milchstraße. Wenn ihr wollt, dann ruft uns und wir kommen in UFOs. Wir leben in der Zukunft, Lichtjahre hinter der Milchstraße. Wenn ihr wollt, dann ruft uns und wir kommen in UFOs. UFO. glaubst doch nicht ernsthaft, dass früher was besser war. Heute ist nicht geil, aber früher war heftiger. Leute waren ärmer und kränker und dümmer und hässlicher. Heute sind wir klüger und sexier. Oh yeah! Ich glaub an die Utopie, auch wenn sie niemals passiert. Lieber als an eine Vergangenheit, die es nie gegeben hat und die nie wieder so wird. Immer! Man denkt, dass man's gerade verstanden hat. Kommt irgendeiner, der alles ganz anders macht. Reißt dir das Pflaster ab, wenn's angefangen hat. Fragt man sich immer, wovor hab ich Angst gehabt? Schau, wir leben in der Zukunft, in den Träumen und Visionen unserer Vorfahren. Sind die neueste Version am Steuer des Raumschiffs. Dort, wo noch niemand zuvor war. Wir leben in der Zukunft, Lichtjahre hinter der Milchstraße. Wenn ihr wollt, dann ruft uns. Und wir kommen in UFOs. Wir leben in der Zukunft, Jahre hinter der Milchstraße. Wenn ihr wollt, dann ruft uns. Und wir kommen in UFOs. Wir kommen in UFOs. Wir kommen in
Zukunft von Moop Mama, der Band von Keno Langbein. Der Rapper engagiert sich auch abseits von Moop Mama musikalisch und gesellschaftspolitisch. Und was wir da gerade gehört haben, das klingt schon bitter, dieser Song. Herr Langbein, wie optimistisch sind Sie im wirklichen Leben?
Also ich versuche eigentlich schon eine optimistische Perspektive zu behalten. Also in den derzeitigen Umständen fällt mir das manchmal sehr schwer, vor allem als Musiker. Aber ich habe auch schon in meinem Leben sehr viel mit Depressionen zu kämpfen gehabt. Und daher weiß ich, dass negativ werden einen am Ende des Tages lähmt und einen dann am Ende auch nicht hilft, leider. Und deshalb versuche ich irgendwie, meinen Optimismus zu bewahren, so gut ich kann.
Ich meine, gut, wenn man jetzt so informiert ist wie Sie und sich auch ständig weiter informiert, macht es das dann nicht manchmal schwer, sich den Optimismus zu behalten? Oder ist es dann eher Ansporn, zu sagen, so, ich texte jetzt gerade noch mal weiter und eben, ich engagiere mich für einen Verein wie Viva Con Agua, der sich für Trinkwasser einsetzt?
Also ich glaube, das kann sich sehr unterschiedlich auswirken. Ich glaube, es ist auch, wenn man ständig negative Nachrichten aufnimmt, also ich glaube, das ist auch ein allgemeines Ding, dann kann einen das natürlich sehr runterziehen. Und wenn es das nicht würde, oder auch Erfahrungen von Gegensätzlichkeiten, von Ungerechtigkeiten können einen runterziehen. Ob man jetzt, wie ich, jemand ist, der da meistens als Beobachter dabei ist oder eben sogar als betroffener Mensch. Das heißt, ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Probleme, die können wir nicht lösen. Aber zu dem Gefühl zurückzukommen, etwas Positives bewirken zu wollen, soweit man kann, in dem Radius, der einem zur Verfügung steht. Das ist für mich sehr wichtig. Und daraus ziehe ich positive Energie. Mhm. Ja.
Wie wichtig ist das überhaupt so in Ihren Texten? Also die sind schon, wenn auch Beobachterrolle, beschäftigen sich oft mit gesellschaftlichen Problemen, oder? Oder zumindest Phänomenen.
Ja, auf jeden Fall. Also mir war es schon immer ein Anliegen, über das zu sprechen, was ich sehe und was ich als, also Widersprüche, ob das jetzt gesellschaftliche Widersprüche sind oder so, die haben, glaube ich, schon immer meine Aufmerksamkeit angezogen. Und mich zu äußern, auch zu gesellschaftlichen Themen, war mir schon immer ein Anliegen. Ich habe jetzt das Glück, dass ich in einer Band bin, die auch sehr tanzbare Musik macht. Und wenn wir denn live spielen können, dann begeistern wir die Leute einfach auch mit dem, was wir musikalisch machen. Und deshalb ist unsere Musik auch schon hier und da so ein bisschen als trojanisches Pferd beschrieben worden. Weil man kann sich entscheiden, ob man halt mit der Musik Spaß hat oder ob man dann auch manchmal die Kritik in den Vordergrund stellt, da in den Texten weitergräbt und so. Und ich glaube, da hat Musik einfach ganz, ganz viele Möglichkeiten, weil es kann halt beides. Es kann Dinge sehr ehrlich und direkt ansprechen und trotzdem Spaß machen.
Es gibt ja zwei große Richtungen im deutschen Hip-Hop. Also Sie machen jetzt nicht nur Hip-Hop, aber schon, ja, schon auch. Also den sogenannten Conscious Rap und dann den Straßen- oder Gangster-Rap. Also der erste ist gesellschaftspolitisch, lässt auch mal Selbstzweifel zu. Also da gehören Sie ganz klar dazu. Der andere ist oft maskulin, konsumverherrlichend. Es geht oft darum, dass Mann ganz groß geschrieben, cool ist oder es wenigstens werden will. Sie sprachen gerade von Leuten, mit denen man reden kann, mit denen man nicht reden kann. Wie ist das Verhältnis zwischen diesen beiden Hip-Hop-Fraktionen?
Also ich bin da nicht so derjenige, der sich in diese Diskussion da so wahnsinnig umtut irgendwie. Also ich finde, mein musikalischer Werdegang hat dazu geführt, dass ich mich gar nicht mehr so sehr immer im Kontext Hip-Hop irgendwie selber betrachte, weil ich einfach, ja, ich glaube, da so ein bisschen rausgewachsen bin auch, aber
ja. Rausgewachsen also, mit Moop Mama dann auch? Also dadurch, dass es ja,
ja nicht nur Hip-Hop ist, ne? Genau, ja, und auch aus dieser Szene ein bisschen rausgewachsen. Aber ich weiß, dass diese Szene sich schon mit diesen Gegensätzen natürlich sehr viel beschäftigt, aber da gibt es bestimmt bessere Stimmen dazu als meine. Ja, also wenn da sexistische Aussagen drin sind oder vielleicht sogar rassistische Aussagen, dann geht mir das ganz genauso auf den Geist, wenn das von einem Hip-Hopper kommt, als von jedem anderen auch.
Moop Mama ist ja eine ungewöhnliche Kombination, also mit Blasinstrumenten, aber Funk und Pop-Elementen und dem Sprechgesang. Ja, wie kam es dazu eigentlich?
Also Moop Mama ist entstanden aufgrund der Idee von unserem Saxophonisten Markus Kesselbauer. Der hat die Band zusammengetrommelt sozusagen aus Kollegen, mit denen er in verschiedenen Projekten schon mal tätig war. Und seine Idee war, eine Band zu kreieren, in der Bläser die Hauptrolle spielen, weil er selber einer ist und Bläser ja in Popbands gerne mal die Fraktion sind, die nur als Add-on betrachtet wird und zu Hause bleibt, wenn das Geld knapp ist.
Eine als Add-on, also als Zusatz, ne?
Ja, genau, so das gewisse Extra, wenn man den Puffer hat. Aber genau, bei uns kann man die Bläser nicht zu Hause lassen und das Tolle an so einer Besetzung ist, dass sie relativ mobil ist. Also Teil unserer Band war auch schon immer, dass wir sozusagen Guerilla-Gigs gespielt haben, unangekündigte Konzerte, unverstärkt irgendwo draußen. Und ja, also ich glaube, wir hatten vorher auch schon zusammengearbeitet und er wollte auf jeden Fall was machen, was auch eine Stimme hat, die auch politisch ist und engagiert ist. Und seine Referenz dazu war immer Rage Against the Machine. Das ist jetzt natürlich musikalisch was ganz anderes, aber die
Attitüde von der, für die, die es nicht kennen, eine sehr revolutionäre Rockband oder harte Rockband aus den mittleren 90ern, ja.
Genau.
Und die Attitüde? Und
da haben wir uns natürlich von der Attitüde, haben wir uns da schon irgendwie das eine oder andere abgeschaut, auch wenn wir keine Gitarren haben.
SWR 2 Tandem, heute mit dem, ich nenne ihn mal, multitalentierten Musikmacher und auch gesellschaftspolitisch engagierten Rapper Keno Langbein, sonst bekannt durch seine Hauptband Moop Mama. Jetzt hat er ein neues Projekt auf die Beine gestellt, Faraway Friends, ein deutsch-indisches Projekt. Herr Langbein, wenn ich es richtig verstanden habe, wollten Sie eigentlich mal Arzt werden, ne? Und haben sogar Medizin studiert. Sie haben dann aber einen anderen Weg eingeschlagen. Warum?
Ja, ich habe mal angefangen, Medizin zu studieren, aber eigentlich nie so richtig mit dem Ziel, Arzt zu werden. Um ehrlich zu sein, wenn ich zurückschaue, also ich war immer ein sehr guter Schüler und habe entsprechend auch ein gutes Abi gemacht und deshalb war damals es irgendwie ganz einfach, so ein Studium wie Medizin so aufzunehmen. Und ich habe damals gedacht, das ist bestimmt auch so, dass ich da so Einblick in ganz viele verschiedene Sachen bekomme. Und war es auch zum Teil, aber es war nicht wirklich mein Weg. Ich hätte eigentlich schon immer den Traum gehabt, irgendwie Kunst zu studieren oder so. Aber das war damals für mich schwerer, weil ich mich nicht getraut habe, mich zu bewerben irgendwie. Und ich bin im Laufe des Medizinstudiums dann aber relativ schnell drauf gekommen, dass das eigentlich nicht die Welt ist, in die ich all meine Zeit investieren will. Und ich habe parallel dazu auch schon Musik gemacht und ich habe dann mehr oder weniger 2 Jahre Pause gemacht vom Studium und habe dann noch die Zwischenprüfung gemacht und mich dann verabschiedet und mich der Musik gewidmet. Und ich glaube, das war für mich die richtige Entscheidung.
Und seit wann engagieren Sie sich also zum Beispiel für Viva Con Agua, dieses Projekt, von dem wir jetzt schon doch mehrfach gesprochen haben in der Sendung?
Also politisches Engagement in irgendeinem Sinne, das war schon immer irgendwie da. Also gerade mit Moop Mama haben wir da schon vielerlei verschiedene Aktionen gemacht und das war uns immer ein Anliegen. Viva Con Agua kann ich Ihnen gar nicht so genau sagen. Da ist schon länger eine Verbindung da, weil Viva Con Agua ist ja sehr verflochten mit der deutschen Musiklandschaft und die sind dann ganz oft vor Ort mit einem Team bei Festivals oder auch eben bei unseren Tourkonzerten und sammeln dort Pfandbecher, die dann sozusagen Spenden erwirtschaften für Wasserversorgung und sind sehr vernetzt einfach mit der Musikkultur. Das geht auch schon jahrelang, aber die Reise nach Indien 2019, das war die erste Reise, die ich mitgemacht habe.
Wofür engagieren Sie sich sonst noch? Also, das kann ja auch was Lokales sein.
Ja, also ich habe jetzt kein großes Projekt, wobei doch, ich kann noch eins nennen, was auch mit der Band zu tun hat. Also in München haben wir uns eine Zeit lang mit verschiedenen anderen Aktivisten stark gemacht. rund um das Thema Wohnungsmarkt, Wohnungsknappheit und haben damals mit vielen anderen Künstlern und einer Künstlergruppe namens Goldgrund Immobilien ein Haus ungefragt angefangen zu renovieren. Da gibt es auch Videos, Goldgrund Immobilien, wenn man das im Internet eingibt, auf YouTube findet man das.
Der Name ist ja schon genial, oder?
Ja, es war auch ein geniales Projekt, wo ganz viele Kabarettisten und MusikerInnen und alles Mögliche da sind da zusammengekommen, um da eben so eine Aktion zu machen. Da ist ganz viel draus entstanden und unter anderem wurde das Haus, was wir damals guerillamäßig renoviert haben, dann später von der Stadt freigegeben und ist jetzt mittlerweile ein Begegnungszentrum für flüchtende Menschen und hat ein Café unten drin, in dem auch Migrationsberatungen stattfinden und so. Also es ist ein ganz, ganz tolles Projekt und heißt Bellevue di Monaco. Ja, also dazu habe ich zum Beispiel eine sehr starke Verbindung zu dem Projekt und bin auch Mitglied in dieser Genossenschaft.
Ja, da haben Sie gerade auch einen wichtigen Punkt angesprochen, Wohnungsnot, ne? Also das wird jetzt natürlich jetzt, wo viele Menschen auch ihre Einkommensmöglichkeiten verloren haben in der Pandemie, ne, ist das natürlich auch ein ganz krasses, oder ist es natürlich ein Thema, das immer drängender wird. Wie ging es Ihnen denn als Musiker, für den Auftritte ganz wichtig sind, also als Geschäftsmodell möchte ich es nicht nennen, sondern einfach als Teil des Einkommens, aber natürlich auch seelisch, ne, deswegen wird man Musiker. Ne? Wie ging es Ihnen da in den vergangenen 13 Monaten?
Das ist gar nicht so leicht in zwei Sätzen zusammenzufassen.
Dürfen also auch drei bis fünf sein.
Okay, danke. Also das erste Pandemiejahr war für mich, es war für mich generell ein komisches Jahr, weil ich hatte, also die letzte Tour, die wir mit Moop Mama gemacht hatten vorher, da habe ich mich überanstrengt, beziehungsweise in den Jahren davor überanstrengt und ich hatte ganz krasse Stimmprobleme. Also es ging quasi parallel zu dem, dass plötzlich Lockdowns kamen und sowas und ich habe sowieso eine Pause gebraucht. Also das ganze erste Jahr war eigentlich für mich als Mensch auch ein sehr regeneratives Jahr, was ich auch gebraucht habe. Aber natürlich ist es jetzt nach all dieser Zeit, also wir, Moop Mama, sind eine Band, die eigentlich nur live existiert. Also wir haben in einem durchschnittlichen Jahr um die 70 Auftritte und das ist, wie wir auch zum großen Teil unser Geld verdienen. Im ersten Jahr war es für mich sozusagen Glück im Unglück, weil ich hätte sowieso Konzerte absagen müssen und ich war froh, es nicht tun zu müssen, dass ich nicht schuld war, sondern die Pandemie. Aber die Zukunftsperspektive, die jetzt einfach nach wie vor so unsicher ist, die bringt uns natürlich schon in eine sehr, sehr schwierige Lage. Wir sind 10 Menschen, die aus annähernd 10 verschiedenen Städten kommen. Wir haben uns in dem vergangenen, ja über ein Jahr lang, haben wir ein einziges Mal zusammen geprobt. Und wir wissen immer noch nicht, wie dieser Sommer läuft. Also ich, ehrlich gesagt, mache mir da nicht so große Hoffnungen, dass das da irgendwie in irgendeiner Form Normalität einkehrt. Und das wird natürlich Konsequenzen haben auf Dauer. Also ich weiß nicht, wie lange ein Projekt wie unseres existieren kann. Leute, also es ist ja jetzt schon so, dass viele von uns irgendwie andere Jobs angenommen haben und so. Und ja, also da kann ich nicht viel Abschließendes dazu sagen. Es ist eine schwierige Situation und nicht nur für uns, sondern für alle, die in dieser Industrie arbeiten und von Veranstaltungen abhängig sind.
Immerhin, für Ende Juni sind ja doch schon wieder Moop Mama Konzerte angekündigt. Da kann man ja dann doch ein bisschen hoffnungsfroh sein, oder?
Ja, ich denke, wir werden den Sommer mit viel Hoffen und dann auch wieder Zweifeln und ängstlich sein verbringen, weil ich meine, die Regelungen sind ja auch an die aktuellen Werte gebunden und es wird immer sich bewegen, was geht und was nicht. Manche Veranstalter werden es schaffen, sich anzupassen an die Situation. Und ich denke schon, dass einige Veranstaltungen stattfinden, aber mit Sicherheit nicht alles, was geplant war.
Also dann wünsche ich Ihnen dafür alles Gute und ich hoffe natürlich, dass es bald wieder mehr wird, vor allem eben auch für Künstler wie Sie. Danke, dass Sie in der Sendung waren, Keno Langbein.
Ja, vielen Dank für das Interesse und das ausführliche Interview und einen schönen Tag noch.
Das war SWR 2 Tandem. Redaktion hatte Martina Kögel. In der Technik war Dorothee Vossen. Am Mikrofon war Fabian Elsesser. Schönen Abend noch.